Ich darf uns heute ein Thema vor Augen führen, das mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich Gott redet durch das Kreuz. Und ich würde es aber heute ein bisschen anders nennen, nämlich dein Ja zum Kreuz. Das Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt der Bibel. Das Kreuz ist Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte. Und das Kreuz geht einerseits um Jesus und da können wir eigentlich ganz, ganz viel über Jesus reden. Aber das Kreuz lädt dich und es lädt mich ein, dass wir ein Leben so führen, wie er gelebt hat. Und dementsprechend werde ich nicht euch irgendwas erzählen, was wir an Karfreitag predigen und an Ostersonntag und die Tage davor, was Jesus gelitten hat, wie er all diese Dinge auf sich genommen hat, sondern vielmehr ist die Frage, was macht das mit uns? Und beim Glauben entdecken merken wir ganz schnell, dass Jesus uns einlädt und er sagt, komm, folg mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich. Folg mir nach. Werde mein Nachfolger. Es reicht nicht zu hören, es reicht nicht ein Fan von mir zu sein, sondern du bist eingeladen, dasselbe zu tun, was ich auch tue. Und da gibt es ganz, ganz interessante Verse, ganz herausfordernde Verse. Wir werden in der kleinen Gruppe gleich nachher aus Philipper 2, die Verse 3 bis 9 uns nochmal anschauen. Und ich lese die einfach mal so als Setting für diese Predigt, für diese Lehreinheit jetzt mal vor. Und dann gehen wir weiter. Da schreibt Paulus den Philipper: Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Nehmt euch wen zum Vorbild? Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich noch tiefer und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Die Frage ist heute, haben wir ein Ja zum Weg Gottes? Haben wir ein Ja zu seinem Willen? Und wir sind ja in dieser Reihe determined, wir sind entschlossen, den Weg Gottes zu gehen. Und ich habe am Sonntag diese Predigt gehalten, so als Abschluss von vielen, vielen Predigten und uns noch einmal ermutigt, entschlossen zu sein. Und ich glaube, bei diesem Thema kneifen wir gerne. Da sagen wir gerne, das sollen doch mal die anderen machen. Aber genau dort wird Christsein wirklich konkret. Und Jesus liefert uns gerade in diesem Bereich das perfekte Vorbild. Die Frage ist, was ist der Plan Gottes für dein Leben? Und die Antwort ist, dass du ein Leben wie er führst, dass du ein Leben am Kreuz führst, dass du ein Leben nach dem Willen Gottes führst. Und die Frage ist noch einmal, was ist der Plan Gottes für dein Leben? Und jetzt könnte ich ganz viele Menschen rausgreifen aus der Bibel und uns fragen, wann war der große Tag, beispielsweise von David? David ist einer der Helden in der Bibel. Die Bibel berichtet uns ganz viele Geschichten von David, die wir wahrscheinlich kennen, zumindest einige von uns. Die Frage ist, wann war der große Tag? Als er als kleiner Junge, vielleicht 13 Jahre alt war, und irgendwann kam sein Papa zu ihm und sagte, David, ab heute vertraue ich dir meine Ich habe es einfach ausgemacht. Dann stell dir mal vor, dein Vater vertraut dir seinen Schatz an. Es waren die Schafe des Vaters, es waren nicht seine Schafe. Aber der Vater von David kam und sagte, ab heute darfst du diese Schafe hüten. Und voller Stolz ist David losgegangen und hat sich im Herzen gesagt, und ich werde auf jedes Einzelne genau Acht geben. Und egal was passiert, ich werde mein Bestes für diese, meine Schafe, nein, es sind nicht meine Schafe, aber ich werde mein Bestes für diese Schafe geben. War das der große Tag von David? Vielleicht. Oder irgendwann lesen wir, dass der Bär kam. Und dieser junge Mann, vielleicht 15 Jahre alt, stürzt sich mit allem, was Okay. Und dieser junge Mann stürzt sich mit allem, was er hat, gegen den Bären. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Bären gesehen. Ich habe so manche Bären im Film gesehen. Dem würde ich mich ja ganz sicherlich nicht im Weg stellen. Da würde ich so schnell wie möglich wegrennen. Aber David tut es. Und die Bibel berichtet, dass David siegreich war. Ich kann mir vorstellen, wie er voller Stolz nach Hause ging und sagt, Papa, du wirst es nicht glauben. Was für ein großer Tag im Leben von David. Und dann kam der Löwe. Und dann kam diese Sonntagsschulgeschichte. Und diese Geschichte wird in der ganzen Welt gepredigt, seit 2000 Jahren mindestens. Und wahrscheinlich sogar davor, denn die Geschichte ist 3000 Jahre alt, dass dieser kleine Hirtenjunge, dieser ganz normale Junge kämpft gegen den Riesen, und zwar live im Fernsehen. Warum live im Fernsehen? Weil ähnlich wie beim Formel 1, mein Sohn, 16 Jahre alt, ist gerade im Formel 1-Fieber. Und wenn wer auch immer der fährt, dann sehen das nicht nur ein paar wenige, sondern Millionen schauen zu. Wie fährt der? Und bei David haben auch Tausende zugeschaut, wie würde kämpfen. Und innerlich haben sie alle gebibbert und innerlich wusste jeder, dieser Kleine hat überhaupt keine Chance. Dieser Kampf war so ungleich. Aber David würde siegen. War das der größte Tag im Leben von David? Oder war das der große Tag, als er irgendwann mal die Bundeslade Gottes, die Bundeslade war das äußere, sichtbare Symbol der Gegenwart Gottes, in seine Stadt Jerusalem bringen durfte. David selbst hatte diese Stadt erobert und er hatte sie zu seiner Königsstadt gemacht. Diese Stadt, wo Abraham dieses Opfer gebracht hat, nämlich eigentlich das Opfer seines eigenen Sohnes, eine krasse Geschichte, ein Bild auf Jesus. Und Gott greift ein und am Ende verheddert sich da irgendein Widder und Abraham darf ein Schaf oder ein Lamm schlachten an der Stelle seines Sohnes. Und genau an dieser Stadt wird David seine Königsstadt machen, die Stadt Jerusalem. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese Stadt so umkämpft ist seit vielen, vielen Tausenden von Jahren. Alle Welt will irgendwo was von Jerusalem haben. Warum? Weil sie die Stadt des Königs ist. Und Jesus wird uns vorgestellt als der Sohn Davids. Derjenige, der in der Linie von David kommt. Sondern dann gab es diesen Tag, wo David es angeordnet hat, dass die Bundeslade Gottes in seine Stadt hineinkommt. Und David ist vielleicht vom Typ her ähnlich wie ein Simon, ähnlich wie unser Lobpreispastor Tommy, richtig outgoing, nicht so leise, sondern so, dass man denkt, okay, wir sind hier deutsch, mach mal ruhig. Ja, aber David war noch ein bisschen anders, ja, der tanzte so, dass alle dachten, Mann, und das ist unser König. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendjemand, sondern das ist unser König. Und seine Frau schämte sich. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich auch schon geschämt für Leute, wo ich dachte, muss man das jetzt so machen? Und ich will das jetzt gar nicht kommentieren. Aber David war so begeistert von der Tatsache, dass Gott in seine Stadt hineinkommt. Es war nicht Gott, es war das äußere Symbol. Aber Gott steht auch zu diesen äußeren Symbolen. War das der große Tag? War es der große Tag, als er König wurde? Wisst ihr, da gibt es so viele große Tage, es gibt sogar negative Tage. Wenn man an diesen Tag denkt, da wird man sagen, jetzt, David, könntest du dich umbringen. Du hast eigentlich alles verrasst, alles kaputt gemacht, was nur so geht. Und es gibt manche Menschen, die finden diesen Mann überhaupt gar nicht attraktiv. Die sagen, was, dieser Mann war ein Ehebrecher. Er war sogar ein Mörder. Und er soll ein Held sein. Und ich habe am Sonntag meiner Gemeinde in Ulm gesagt, ich kann mir vorstellen, dass am Ende auch dieser Tag ein großer Tag im Leben von David war. Wisst ihr warum? Weil David nicht in seiner Sünde geblieben ist, sondern David hat die Gnade Gottes angenommen. Und ich lade dich nicht ein zu sündigen, aber ich lade dich ein, in der Stunde deines Versagens, in der Stunde, wo du merkst, du selbst bist nicht der Held, nicht dort vor Stolz dich aufzugeben. Und zu sagen, mein Leben hat ja doch keinen Sinn. Ich dachte, ich wäre so gut. Sondern das zu tun, was ein David tat, dass er irgendwann mal, nicht in dem Moment, aber irgendwann kommt der Prophet und der Prophet erzählt ihm eine nette Geschichte. Und dann sagt der Prophet, und das bist du. Und David kommt zu sich und David betet Gebete. Und bei diesen Gebeten merkt man, er hatte verstanden, dass er es wirklich einerseits verratzt hat, aber er ist nicht in diesem Stand geblieben, sondern war bereit, die Gnade Gottes anzunehmen. Und wisst ihr, wir alle brauchen die Gnade Gottes. Es gibt ein Gebet, das Gott wirklich gefällt. Und ich bin ein guter Pastor. Gott, was für ein toller Lobpreisleiter ich bin. Gott, was für ein schöner Vater ich bin und so weiter. Sondern Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn wir uns demütigen vor Gott, das ist das Gebet, das Gott gefällt. Und darin ist David uns auch ein Vorbild. Warum erzähle ich von David? Ich könnte genauso gut von anderen Menschen erzählen. Was mich an ihnen begeistert, ist, dass sie nicht für einen Tag gelebt haben, sondern dass ihr Leben ein Leben im Plan Gottes war. Dass sie immer wieder neu dieses Vaterunser, ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt, ist mein Lieblingsgebet. Warum mein Lieblingsgebet? Weil es das Gebet von Jesus ist. Und Jesus lehrt es dir, dich und mir, damit wir es beten, damit wir unser Herz heute eichen. Ja, wir haben Dienstagabend. Wir haben nicht Sonntag. Aber auch Dienstagabend darf zur Ehre Gottes sein. Amen. Und Dienstagmorgen darf zur Ehre Gottes sein. Wir stehen auf und wir gehen zur Arbeit. Und wir können sagen, und dieser Tag gehört dir. Und wir leben heute gemäß deinem Willen. Als Sohn von einem Pastor habe ich mitbekommen, wie Menschen ganz berührt nach einem Vortrag meines Vaters, nach einer Predigt kamen und sagten, ich werde die Mission unterstützen. Ich werde 10.000 Euro spenden. Hört gut zu, mir geht es nicht um dein Geld heute, ja? Wirklich nicht. Mir geht es um dieses Beispiel. So, ich habe die Menschen vor Augen, ich werde was tun. Und Monate später, Jahre später ist kein einziger Cent geflossen. Absichtserklärungen. Ich kenne Menschen, die sagen, ich werde irgendwann mal Missionar ans Ende der Welt. Und die Antwort ist immer, werde heute Missionar hier in Pforzheim. Also wenn du nach China in die Mission gehen möchtest, wenn du sonst wo in die Mission gehen willst, dann fängst du heute hier in Pforzheim an. Warte nicht auf irgendeinen Tag. Und das ist genau das, was Jesus uns beibringt. Jesus sagt nicht, ich lebe für den Tag des Kreuzes, sondern ich lebe jeden Tag gemäß dem Willen Gottes. Und dann kommt der entscheidende Moment, wo ich wirklich weiß, jetzt gilt es, gehorsam zu sein. Jetzt gilt es, an das Kreuz zu gehen. Und weil ich 100.000 Mal es buchstabiert habe, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, bin ich bereit, es auch in dieser Stunde der Not oder der Stunde der Dunkelheit zu buchstabieren. Und Jesus war ein Mensch, so wie du. Der ist nicht fröhlich locker ans Kreuz gegangen. Hurra, ich bin das Lamm Gottes. Die Bibel sagt, sein Schweiß wurde zu Blut. Er hatte Todesangst. Er wusste, was auf ihn wartet. Aber er hatte Gehorsam gelernt. Warum? Weil er ein Leben am Kreuz gelebt hat. Jesus, der eines Tages an diesem Kreuz hängen würde, lebte ein Leben des Kreuzes. Und die Frage ist, was ist dieses Leben des Kreuzes? Es ist nichts anderes, als dass wir buchstabieren, was der Plan Gottes für uns ist. Dass wir immer wieder neu sagen, nicht mein Reich komme, sondern dein. Am Sonntag vor 2 Wochen, letzten Sonntag war ich bei uns in der Church und ich war nicht im Gottesdienst, denn ich war Zweitkontakt. Mein Sohn hatte Kontakt mit einer Person, den ersten Corona-Fall in unserer Church, Gott sei Dank nicht im Gottesdienst und am Ende ist alles glimpflich ausgegangen. Aber mein Sohn war erst Kontakt, er stellte sich raus, dass er dann negativ getestet wurde. Dann war ich auch glücklich, endlich durfte ich wieder arbeiten, nicht nur von zu Hause. Aber ein Gottesdienst zu Hause sein, es war komisch. Sonntag davor hatte ich noch gepredigt und am Ende der Predigt habe ich mit einem jungen Paar gesprochen. Die sind seit etwa einem Jahr bei uns in der Church und sie kamen beide als Singles an. Nicht als Paar, jeder für sich. Man hat die auch am Anfang gar nicht gemeinsam gesehen. Und so beim Reden sagten sie gleich, ja, wir haben uns kennengelernt. Wir sind zusammengekommen beim Mosaik Indoor-Spielplatz. Indoor-Spielplatz lässt grüßen. Und ich dachte, das war gar nicht der Plan, dass die Menschen sich dort kennenlernen und nicht der Plan, dass wir da eine Heiratsvermittlungsagentur dort starten, ja? Wirklich nicht, sondern es ging ja eigentlich, dass wir der Gesellschaft dienen, dass wir den Familien dienen, dass wir was Gutes tun. Und dann dachte ich, wie oft ist es genauso, dass wir eigentlich das Wichtige finden im Leben, indem wir Gott dienen. Also ich habe meine Frau kennengelernt und ich glaube, ganz viele hier ähnlich, ihren Partner kennengelernt, nicht irgendwo, sondern indem wir unterwegs waren im Dienste Gottes, indem wir mitgearbeitet haben in der Gemeinde. Und ich würde jedem jungen Menschen raten, schau genau hin. Denn dort lernst du dein Gegenüber kennen in stressigen Momenten. Ungefärbt, ungeschminkt, wenn es hart zur Sache geht, wenn andere nörgeln. Und ich kann dir sagen, die Person, die in der Church nörgelt, die wird auch in deiner Ehe nörgeln. Also die Gemeinde ist eine wunderbare Plattform, um mal herauszubekommen, was steckt denn in dem anderen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Dieser Mann ist nicht Kind unserer Church, sondern kommt an und ich habe ihn in einem Jahr mehr gesehen als andere, die seit 10 Jahren bei uns in der Gemeinde sind. Und die Frage ist, was zeichnet diesen jungen Mann aus? Und wenn ich über ihn nachdenke, dann denke ich, seine Begabung ist outstanding, seine Haltung gegenüber dem Reich Gottes genial, sein Eifer, Gott zu dienen, phänomenal. Wie heißt er? Nun, da er Ulmer ist, kann ich euch den Namen verraten. Den Ulmern habe ich den Namen nicht verraten. Aber auch euch werde ich ihn nicht verraten, denn er hat viele Namen. Das zeichnet unsere Gemeinde aus. Und an dieser Stelle will ich aufhören, anzugeben, denn das zeichnet in Wirklichkeit das Reich Gottes aus. Das Reich Gottes ist leidenschaftlich. Denn Gott ist leidenschaftlich. Gott ist die Liebe. Und dort, wo das Reich Gottes nicht ist, dort ist es auch nicht mehr leidenschaftlich und umgekehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von dem Gott reden, der sein Leben für uns gelassen hat. Und er lässt uns völlig kalt. Wir sind so kalt wie noch was. Und an dieser Stelle lädt Jesus dich und er lädt mich ein. Und er sagt nicht, sei ein kalter Nachfolger, sondern er lädt dich und mich ein, seine Gesinnung. Und Paulus lädt uns ein und sagt, nehmt das Vorbild von Jesus an. Die Gesinnung, die Haltung von Jesus, das soll eure Haltung sein. Lernt von ihm. Dein Dienst im Reich Gottes darf leidenschaftlich, begeisternd, von Herzen, spontan, so richtig undeutsch sein, aber dein Dienst darf auch sehr deutsch sein. Beständig, treu, strukturiert, vernünftig. Ja, wir dürfen mit all dem, was uns ausmacht, mit Herz, mit Verstand, Gott dienen. Vielleicht sagst du, David, das hast du schon so oft gesagt. Und glaub mir, diesen Satz werdet ihr noch so oft hören, bis wir alle anfangen, unser Bestes zu geben. Denn wenn einer sein Bestes gibt, dann kann viel erreicht werden. Aber wenn viele in Maß geben, wird mehr erreicht. Und wenn wir gemeinsam unser Bestes geben, dann steht Erweckung nicht vor der Tür, sondern dann ist sie bereits da. Und ich wünsche mir eine erweckte Gemeinde. Eine Gemeinde, wo wir nicht hingehen und sagen, ja, ich bin zum Dienen berufen, aber geben tue ich nicht. Ich bin zum Anbeten berufen, aber vergeben tue ich nicht. Das macht keinen Sinn. Liebe ist immer ganzheitlich. Und du und ich, wir sind gemeinsam berufen, Gott ganzheitlich zu leben. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Im Kreuz sind alle wesentlichen Aussagen über den Plan Gottes für dein Leben beinhaltet. Das Kreuz steht, und ich habe das eigentlich schon betont, ich betone es nochmal, steht für die schenkende, sich aufopfernde Liebe Gottes zu uns. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er hat nicht Gold gegeben, nicht Silber gegeben, nicht Zeit gegeben, nicht was auch immer, sondern er hat sich selbst verschenkt. Liebe verschenkt sich selbst. So sehr liebt Gott die Welt, die gegen Gott war, dass er seinen Sohn gab. Jesus wird später was anderes sagen, nämlich noch krasser. Er sagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann sagt er, und ich lasse mein Leben für euch. So, das Kreuz ist Symbol der sich schenkenden Liebe Gottes. Wenn du an das Kreuz denkst, dann denkst du vielleicht ganz stark an, boah, was hat es Jesus gekostet und das berührt uns. Dann siehst du vielleicht auch Katholiken, die sich im Mittelalter, und es waren nicht nur die Katholiken, sondern viele religiöse Vorstellungen bis hinein zu unseren Kreisen, Pfingstkreisen, die sich kasteien, die Gott beweisen, dass sie es ernst meinen. Aber weißt du, was das Kreuz eigentlich bedeutet? Es bedeutet, dass du Gnade annehmen darfst, dass du dich lieben lassen darfst von Gott, dass du Vergebung annehmen darfst. Auch wir Schwaben, die wir lieber geben als zu nehmen, wir dürfen bei Gott lernen, dass wir immer die Armen sind. Gott ist der Reiche und er gibt und er hat uns, so sagt die Bibel, zuerst geliebt. Wir waren nicht die Menschen, die gesagt haben, Gott, wir lieben dich. Sondern Gott hat uns geliebt. Und das Kreuz steht genau dafür, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Ganz wichtig. Bevor wir irgendwie anfangen zu überlegen, was sollen wir tun, dürfen wir verstehen, wir dürfen annehmen. Wir dürfen Liebe Gottes annehmen. Was flüstert Gott dir heute zu? Gott sagt dir, hey, ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielleicht hat es dir heute noch niemand gesagt. Vielleicht die ganze Woche noch niemand. Vielleicht das ganze Jahr niemand. Aber Gott flüstert es uns zu. Bekannte Prediger, ich habe nur einen 1-Minuten-Ausschnitt davon gesehen, neulich gesagt, weißt du, der Teufel brüllt dich an. Und warum brüllt er dich an? Weil er nicht nahe kommt, weil er fern ist. Aber Gott brüllt uns nicht an, sondern Gott flüstert dir zu. Er flüstert dir ins Ohr, ich liebe dich. Warum? Weil Gott dir nahe kommt. Und die Bibel fordert dich und mich auf, naht euch Gott. Macht euch auf die Socken, kommt zu mir, dann wird sich Gott euch nahen. Jesus betet einmal und dieser Satz ist ein Satz, den ich irgendwann mal gelesen habe und ich konnte den nicht verstehen und ich verstehe ihn bis heute nicht. Nicht von meinem Verstand, sondern von meinem Herzen. Da betet Jesus, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Gott ist die Liebe. Dieser dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, liebt sich so sehr von Anfang bis in alle Ewigkeit. Und jetzt betet der Sohn, dass der Vater dich und mich genauso liebt. Also wenn du jemals gezweifelt hast, dass Gott dich liebt, hör, was Jesus sagt. Jesus sagt, du, der Vater, liebst die Welt genauso, genauso, nicht weniger, genauso, wie du mich liebst. Und das Kreuz steht genau dafür. Ein Leben am Kreuz ist nicht ein Leben der Leistung, sondern ein Leben von, ich bin geliebt von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Ich bin geliebt von Gott. Wenn ich meine Kinder sehe, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann weiß ich, ich habe ganz viele Dinge nie getan, weil ich sie tun musste, sondern ich habe sie einfach getan, weil ich sie wollte, weil ich wusste, meine Eltern lieben mich. Ich habe das Prinzip von Liebe verstanden. Es hat mein Herz erfüllt. Und ich bin nicht hingegangen und gesagt, Papa, schau mal, was für ein guter Sohn ich bin, sondern ich habe einfach zurückgeliebt. Wenn ich meine Kinder anschaue, dann merke ich, sie baden in der Liebe ihrer Mutter, in der Liebe ihres Vaters. Kinder dürfen erstmal geliebt werden und irgendwann lieben sie zurück und meistens nicht irgendwann, sondern relativ nah. Das Kreuz ist Symbol der, ich wiederhole mich, der schenkenden, aufopfernden Liebe Gottes. Das Symbol, das Kreuz ist auch Symbol des Todes und der Auferstehung. Wenn wir an das Kreuz denken, dann denken wir auch an die Auferstehung. Wenn wir an Karfreitag denken, Karfreitag ohne Ostern, wäre die traurigste Geschichte der Welt. Aber diese Geschichte wird uns immer im Doppelpack erzählt. Es gibt Karfreitag und Gott sei Dank gibt es Ostersonntag. Und Gott sei Dank wissen wir, Jesus ist auferstanden von den Toten. Das Kreuz ist Symbol der Selbstverleugnung und des Sieges. Was das bedeutet, werde ich gleich noch erzählen. Das Kreuz ist Symbol der Mission und des Dienstes. Das Kreuz ist Symbol der Vergebung, der Versöhnung und des Friedens. Irvin McManus, der Gründer der Mosaik in Los Angeles, hat ein Buch geschrieben. Ich habe das vor Jahren gelesen und das hat mich echt fasziniert, was dieser Mann dort schreibt. Und er schreibt folgende Zeilen. Die zentrale Metapher des christlichen Glaubens ist das Kreuz. Dieses Symbol steht für Leidenschaft und Zielgerichtetheit und ruft die Art von Emotion hervor, die aus einer Gemeinde eine Bewegung macht. Ja, wir sind eine Gemeinde, aber wir wollen auch in Bewegung sein. Warum? Weil Gott in Bewegung ist, zu uns Menschen. Und er hört nicht auf, in Bewegung zu sein. Gottes Geist ist gerade jetzt am Wirken hier in diesem Raum. Aber Gottes Geist wirkt in der ganzen Welt. Er ist in Bewegung. Und das Kreuz setzt genau diese Emotion in uns frei. Für Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, ist das Kreuz mehr als eine Erinnerung an sein Opfer, seinen Tod und seine Auferstehung. Es dient auch als Einladung, uns selbst zu verleugnen und ihm nachzufolgen. Damit steht das Kreuz auch für Opfer und Dienstbereitschaft. Wenn man in Gottes Reich leben will, dann muss man eigentlich nur eines tun, den alten Menschen ablegen und ein neuer Mensch in Christus werden. Vielleicht habt ihr nicht viel verstanden, kein Problem. Ich erkläre es euch ein bisschen einfacher, biblischer. Aber was dieser Mann schreibt, ist eigentlich nichts anderes als die Verse, die wir gerade von Paulus gehört haben. Das Kreuz ist Symbol des Dienstes. Paulus schreibt, denn ihr sollt so gesinnt sein wie Christus Jesus, der Gott war, aber der Mensch geworden ist. Und der sich erniedrigt hat, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt es, und darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Die Frage ist, sind wir bereit, diesen Weg zu gehen? Wenn ich fragen würde, wer ist bereit, wie ein Josef im Kerker zu landen, unschuldig, wer wird sich melden? Niemand. Wenn ich fragen würde, wer möchte gerne Premierminister werden, wer wird sich melden? So manch einer. Wenn ich fragen würde, wer möchte bettelarm sein, wer wird sich melden? Vermutlich niemand. Wenn ich fragen würde, wer möchte im Lotto gewinnen, vermutlich viele. So, aber die Frage ist, wie kommen wir zum Lotto? Oder wie kommen wir zu der erhöhten Position? Und der Weg von Jesus ist der Weg der Erniedrigung. Er war Gott. Mehr als Gott konnte er nicht werden. Aber dieser Gott war bereit, ein Mensch zu werden. Und er geht einen Weg, den die Bibel als sich entäußern. Dieses deutsche Wort sich entäußern, was bedeutet das? Es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Gott Mensch wird und dieser Mensch ist Gott. Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er weckt den Lazarus auf. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. In den Worten von Jesus spüren wir hundertprozentig, er ist Gott, Punkt. Dieser Mensch, der so menschlich aussah, der Mensch war, ist Gott. Unglaublich. Und dennoch war er anders Gott, als er vorher Gott war. Er hat nämlich etwas abgelegt. Das, was Gott und den Menschen trennt, das, wo der Mensch begrenzt ist, beispielsweise in Gegenwart. Obwohl ich in Ulm wohne, bin ich jetzt in Pforzheim, aber jetzt bin ich nicht in Ulm. Warum? Weil ich ein Mensch bin. Und wir Menschen sind alle so. Wir können nur an einer Stelle, an einer Zeit an einer Stelle sein. Gott ist überall. Aber Jesus, obwohl er Gott war, war nicht überall. Er hat sich quasi in diese Schablone Mensch hineingedrückt und gesagt, ich verzichte darauf, allgegenwärtig zu sein. Ich verzichte darauf, und jetzt wird spannend, allwissend zu sein. Jesus wusste nicht alles. Von Jesus heißt es, er lernte. Er wuchs im Gefallen gegenüber den Menschen. Er lernte sogar Gehorsam. War er ungehorsam? Nein, aber er lernte Gehorsam. Warum? Weil er wahrlich Mensch war. Dieser Gott ist bereit, Mensch zu werden. So, ich kann das nicht tun, was Jesus tat. Ich kann mich nicht entäußern. Das steht nicht in meiner Macht, weil ich nicht Gott bin. Das wäre, viele Philosophen und Prediger haben das verglichen, als ob der Mensch eine Ameise würde. Aber wir können es nicht. Aber Gott ist Mensch geworden. Er hat das abgelegt. Vom Kern her, vom Wesen her, war er immer noch Gott. Er hat nicht gesagt, ich bin ein Halbgott. Er war wahrer Gott. Und dennoch war er bereit, sich zu erniedrigen. Versteht ihr diesen Gedanken? Ich hoffe ja. Ansonsten kommt nächsten Sonntag und übernächsten und irgendwann werden wir es vielleicht verstehen. Oder Gottes Geist wird es uns klar machen. Aber das, was Jesus getan hat, das kann nur er. Die Frage ist, warum hat er das getan? Die Antwort ist, weil nur ein Mensch die Schuld eines Menschen auf sich nehmen konnte. Nur ein Mensch konnte an der Stelle des Menschen wirklich treten und die Schuld des Menschen auf sich nehmen. Gott konnte das nicht. Deswegen wird dieser Gott Mensch und bezahlt den Preis, den ich eigentlich zu bezahlen hätte, nämlich den Preis für meine Schuld. Jesus entäußert sich, aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern er geht weiter. Die Bibel sagt, und er erniedrigte sich. Und dieser Gedanke ist mir noch viel wichtiger. Er erniedrigt sich. Was bedeutet es, sich zu erniedrigen? In Philipper 2 lesen wir, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Jesus hat sich erniedrigt. Und das meint nicht das Pietistische, oh, ich bin ein Nobody. Oh, ich suche immer, wo ist der letzte Platz. Ich rede nie von mir selbst und im Herzen bin ich ganz schrecklich stolz. Sondern sich zu erniedrigen bedeutet eigentlich nichts anderes, als ein Vater, eine Mutter zu werden. Eine normale Mutter denkt erstmal eigentlich von ihren Kindern, von ihren kleinen Kindern. Da muss man das gar nicht sagen. Wie geht's dir? Die hat das so intus. Wie geht's meinem Baby? Ich habe gerade mit einem Paar gesprochen über Zoom. Es ging ein Hauskreisleiter bei uns. Und sie haben gerade ein Baby bekommen. Und beide trugen das Baby hin und her. Und du merkst auf einmal, das Baby bestimmt ihr Leben. Sich zu erniedrigen bedeutet nichts anderes, als ich fange an, von anderen zu denken. Ich denke nicht schlecht von mir. Darum geht es gar nicht. Aber ich denke an die anderen. Wie geht's dem anderen? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Stolz denkt an sich selbst. Der Demütige fängt an, den anderen wahrzunehmen. Es geht nicht darum, dass wir anfangen, oh, ich bin ein Nobody. Dieses komische, pietistische, was uns hier beigebracht wurde, wo wir nicht mehr unter den Teppich passen oder gerade noch unter den Teppich passen. Sondern es geht darum, dass wir wie ein Vater, wie eine Mutter werden. Wie ist eine Mama? Eine Mama denkt an ihre Kinder. Das musst du ihr eigentlich gar nicht sagen. Wie ist ein Vater? Der nimmt sich natürlich die beste Portion für sich und ob die Kinder hungern oder nicht, das ist ihm völlig egal. Nicht meine Realität. Meine Realität ist, erstmal werden die Kinder satt und dann werde ich satt, oder? Das ist es eigentlich, diese innere Haltung, den anderen höher zu achten. Und höher zu achten bedeutet nicht im Sinne von, wir machen mal einen Test, wer ist hier, sondern höher zu achten bedeutet nichts anderes als, ich nehme dich wahr. Jesus lebte genau dieses Leben eines Dieners. Er, der Leiter, er, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wurde Sklave von allen, Sklave für alle. Was hat Jesus erduldet? Als er gepredigt hat, hat man ihm vorgeworfen, dass er ein Irrlehrer ist. Als er die Dämonen ausgetrieben hat, hat man gesagt, er treibt die Dämonen mit dem Obersten der Dämonen aus. Stellt euch mal vor, der heilige Gott, der noch nie gesündigt hat, wird gleichgesetzt mit dem Teufel. Das war unglaublich. Und Jesus erduldet es. Er wurde in die Ecke gestellt, immer wieder neu. Sein ganzes Leben und er erduldet es. Aber er geht noch weiter, aktiv geht er hin und irgendwann wäscht er die Füße seiner Jünger. Wisst ihr, es gibt so viele Christen, die legen so viel Wert auf Abendmahl. Und ich finde, die haben recht. Das Abendmahl ist unglaublich wichtig. Aber wenn wir genau lesen, dann dürfen wir uns auch gegenseitig die Füße waschen. Was bedeutet das? Bedeutet das wirklich, dass wir am Dienstag zusammenkommen und anfangen, unsere Schuhe auszuziehen und es mieft hier? Nein, es ist eine Gesinnung. Und die innere Gesinnung ist, ich bin bereit, meinen Bruder zu tragen. Ich bin bereit, den Dreck zu sehen. Und ich wasche ihn weg. Wir waschen uns gegenseitig ganz oft die Köpfe. Es gibt genügend Christen, die sind 60 Jahre in der Church und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig die Köpfe zu waschen. Und Jesus, der Herr aller Herren, er wäscht uns nicht den Kopf, sondern er wäscht uns die Füße. Und das ist eine innere Haltung. Eine Haltung, dass ich ein Teil der Lösung sein will. Missstände zu sehen und sie anzuprangern, ist eine menschliche Neigung. Bei uns Deutschen ganz besonders, warum auch immer ganz besonders ausgeprägt. Missstände zu sehen und sie anzuprangern, ist eine menschliche Neigung. Zur Tugend wird sie dort, wo wir die Missstände beseitigen. Wisst ihr, die dreckigen Füße haben alle gesehen. Wer hat den Dreck beseitigt? Jesus geht hin. Symbolisch gesehen, wisst ihr, der hat es nicht jeden Tag gemacht, sondern er hat ein Zeichen gesetzt. Und ihm war das Zeichen wichtig, dass wir diese Haltung haben, dass wir nicht den anderen richten, sondern dass wir den anderen heilen. Dass wir nicht den anderen verurteilen, sondern dass wir uns auf die Ebene des anderen begeben. Dass wir mit Kindern reden wie ein Kind. Als Pastor Jonas bei uns in der Church zum ersten Mal ankam, kam er mit seinen drei Kindern und ich habe sie willkommen geheißen und ich bin in die Knie gegangen und habe quasi auf Augenkontakt seinen Jungs gehabt. Und das hat ihn total geflasht. So, hey, er sagte, das ist die erste Kirche, wo die Kinder wichtiger waren als wir Erwachsenen. Und ich glaube, das ist genau diese Haltung, die Jesus sagt. Jesus sagt, komm, lass die Kinder zu mir kommen. Wisst ihr, wenn ich an Corona denke, meine Pastoren können das bestätigen, dann denke ich ganz wenig an unsere Alten. Und ich denke ganz wenig an mein Alter. Ich weiß, wir sind seit 30 Jahren Christen, wir werden nicht vom Glauben abfallen. Ich denke die ganze Zeit an unsere Kinder. Denn ich weiß, um sie steht es nicht besonders gut. Ich denke an unsere Teenies. Ich jag unsere Jugendpastoren und sage, seid ihr dran. Warum? Weil sie sind noch unmündig, sie sind unreif. Und es ist wichtig, dass man ihnen gerade jetzt in dieser Situation beisteht. Das tut der Mensch, der selber erwachsen ist. Man denkt, der Starke denkt an den Schwachen. Sich zu erniedrigen bedeutet, Diener von allen zu werden. Und da gibt es so manche Geschichte, die ich euch erzählen könnte von meinem Leben, wo ich als Leiter, als Pastor gespült habe und ganz viele Jungs und Mädels sind aus unserer Church gekommen und sie dienen mittlerweile überall und sagten, David hat es uns vorgelebt. Er als Leiter hat gezeigt, dass er nicht zu groß ist, die Drecksarbeit zu machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir innerlich diese Haltung bewahren. Eine Geschichte nicht von mir, die erzähle ich viel lieber, von Pastor Markus Oppermann. Es war der 1. Januar. Er kommt in seine Kirche, will Neujahrsgottesdienst halten und in ihn trifft der Schlag. denn es sieht schrecklich aus, wirklich schrecklich. Eine Gruppe war dort und die haben irgendwie Silvester gefeiert und haben den Laden auseinandergenommen. Und er weiß, in wenigen Stunden, in 2 Stunden kommt die Gemeinde. Also was tut er? Sie krempeln die Arme hoch und sie retten, was zu retten ist. Und während er dabei ist, die Toiletten, die so richtig schön verdreckt waren, zu putzen, kommt ihm dieser Gedanke, Gott, wie lange noch? Wie lange muss ich hier die Drecksarbeit machen? Wer putzt schon gerne Toiletten? Ich nicht. Ich putze sie, aber nicht unbedingt gerne. Aber ich putze, ja? Und ihm kommt dieser Gedanke, Gott, wie lange noch? Und die Antwort kommt sofort, es wird nie aufhören. Solange du mein Diener bist, wird es nie aufhören. Und diese innere Haltung zu sagen, ich bin bereit, ein Diener zu sein, die ist mir ganz wichtig. Von der Tabitha lesen wir in der Bibel, sie war reich an guten Werken und Wohltätigkeit. Sie war reich. Und dann lesen wir von anderen Menschen, die äußerlich reich waren und der Himmel kommt und sagt, du narr. Übertragen, der hatte ein BMW 7er, eine S-Klasse, einen Maybach vor der Tür. Wir würden vielleicht neidisch sein und sagen, ich hätte auch gerne die Yacht, die dieser Mann fährt. Ich wäre auch gern so erfolgreich wie er. Aber das Urteil Gottes über diesen Mann ist, du bist ein Narr. Und das Urteil Gottes über diese Frau, die wahrscheinlich gar nicht viel hatte, ist, du bist reich. Und übrigens nicht das Urteil Gottes, sondern das Urteil der Menschen. Als diese Frau starb, sagte die ganze Gemeinde, die darf nicht sterben. Sie ist zwar gestorben, aber sie muss weiterleben. Ich denke mir oft, ich hoffe, ich bin solch ein Pastor, dass die Gemeinde, wenn ich sterbe, sagt, der muss weiterleben. Habe ich noch nie gehört, dass ein Pastor starb und dass alle sagen, der muss weiterleben. Von der Tabitha lesen wir das. Warum? Weil sie genau das gelebt hat, was die anderen berührt hat. Sie lebte nicht für sich, sondern sie lebte für andere. Und dadurch wird sie wertvoll in dem Leben der anderen. Sie war reich an guten Werken. Wir lesen, ich kann es euch direkt vorlesen. Nee, habe ich gar nicht geschrieben. Könnt nachlesen, Apostelgeschichte 9, dieses Wunder. Und weil sie so wichtig war, wird alles in Bewegung gesetzt, dass Petrus kommt und Petrus wird so richtig schön unter Druck gesetzt. Man zeigt dem Petrus all das Gute, was Tabitha gemacht hat. Und dann kommt der Verweis und jetzt bist du an der Reihe. Und wisst ihr, wie viele Menschen Petrus davor von den Toten auferweckt hat? Und wie viele Menschen danach? Nobody. Da bist du auf einmal in der Situation und denkst, Dankeschön, liebe Gemeinde, ist ja nett, dass sie so nett war. Aber das, was ihr von mir wollt, das kann ich nicht tun. Aber weil die Gemeinde solch einen Glauben hatte, geschieht dieses Wunder. Halleluja. Worum geht es mir? Geben ist seliger als nehmen. Der Mensch, der anderen dient und der anderen von Herzen dient, der nicht berechnend dient, der nicht sagt, was bringt es mir, sondern der gibt und gibt, weil er gerne gibt, der empfängt am Ende den doppelten Lohn. Sich zu erniedrigen heißt, hört gut zu, Hilfe anzunehmen. Nicht nur zu helfen, sondern Hilfe anzunehmen. Unter uns wohnte meine Oma, sie war die Frau des Opas, logischerweise. Mein Opa ist, ich glaube, meine Oma starb, da war mein Opa über 80. Mein Opa hat tatsächlich nochmal geheiratet und mit 86 ist er dann gestorben und übrig blieb die Oma. Und die Oma unter uns, das war ein Geschenk, denn die war also eine, ich schenke euch, ja, ich bin da für euch, ich habe euch gern. Aber umgekehrt konnte sie nichts annehmen. Kennt ihr solche schwäbischen Personen, die geben gerne, aber umgekehrt kann man nichts annehmen? Aber bei Gott darf ich, und das bedeutet auch sich erniedrigen, ich darf auch Hilfe annehmen. Mein Vater hat mir das nicht beigebracht. Das ist so ein Mann, der kann alles selber. Und sein Bruder, der kann noch alles selber. Ja, also der kann alles selber. So, der braucht doch keine Hilfe. Ja, den kannst du um Hilfe fragen. Aber mir ist aufgefallen, dass die Bibel da einen anderen Ton lebt. Die Bibel fordert mich aus, das zu tun, was ich gut kann, und das zu lassen, was ich nicht gut kann. Die Bibel sagt nicht, dass ich alles tun muss. Und die erste Krise, die wir in der Gemeinde, in der Bibel lesen, ist die Krise, ist eine Mitarbeiterkrise, ist eigentlich eine Leiterkrise, wo die Apostel denken, sie müssen alles tun. Und sie geben ihr Bestes, sie schlafen nicht mehr. Und obwohl sie ihr Bestes geben und nicht mehr schlafen und nur noch beten, sind die Menschen dennoch unzufrieden. Wie unverschämt von der Gemeinde. Ich sehe den Apostel Petrus und der hat die Schnauze so voll, der weiß, ich habe mein letztes Hemd für diese blöde Gemeinde gegeben, von morgens bis abends und am Ende sind die immer noch am Nörgeln. Das Problem von diesem Petrus und von den anderen ist, dass sie die Bibel nicht gescheit gelesen haben. Denn hätten sie die Bibel gescheit gelesen, hätten sie gemerkt, dass ihr Vorvorfahre, der Mose, genau denselben Fehler machte, dass er dachte, er muss die ganze Last tragen. Und der Schwiegervater von Mose kommt und sagt, Mose, du dummer Mann, du hast zwar den Geist Gottes, aber du musst nicht die ganze Last alleine tragen, sondern such dir die vielen, die mit dir die Last tragen. Und seitdem gibt es das Jethro-Prinzip, seitdem gibt es das Prinzip von Kleingruppen. Deswegen bin ich so ein Fan von Kleingruppen, weil ich kann die Last hier nicht tragen. Und wenn ich nur für euch wäre, könnte ich sie nicht tragen. Und je größer eine Gemeinde wird, desto weniger geht es. Wisst ihr, die Apostel dachten, wir sind 120, 12 für 120, das geht, oder? Kein Problem, das waren Kleingruppenleiter. Das Problem ist nur, die Gemeinde blieb nicht bei 120, sondern wuchs an einem Tag auf 3000 Mann. An einem Tag 3000 Mann, auf einmal war es eine 3000-Mann-Gemeinde. 12 für 3000 Mann geht nicht mehr. Aber sie blieb nicht bei 3000, sondern war irgendwann mehr 8000-Mann-Gemeinde. Und die Apostel rackern sich zu Tode. Und am Ende ungenügend. Sehr, sehr unzufrieden, das kann ich dir sagen. Ich kenne diesen Zustand, dass du dein Bestes gibst und du hast innerlich den Eindruck, es ist nicht gut genug. Was tust du dann? Dann betest du noch mehr. Dann predigst du noch gesalbter. Und die Leute sind immer noch unzufrieden. Die Lösung war, zu delegieren. Die Lösung war, zu erkennen, dass sie ein Teil der Lösung sind. Wir sind nicht die Lösung. Es gibt einen, der die Lösung ist, und das ist Jesus. Er ist die Lösung. Und du und ich, wir sind ein Teil der Lösung. Du bist ein Teil der Lösung und du bist ein Teil der Lösung und ich bin ein Teil der Lösung, okay? Und das ist ein geistliches Prinzip, das ist ganz, ganz wichtig. Und als die Gemeinde das verstanden hat, dann suchten sie sich 7 Diakone aus. 7 Menschen, die den Geist Gottes in sich hatten, Menschen, die analytisch denken konnten, Menschen, die bereit waren, sich auf eine Aufgabe zu spezialisieren. Und wenig später herrscht statt Unzufriedenheit wieder Dankbarkeit. Denn für alle Witwen war versorgt. Neid und Trennung in den ethnischen Gruppen gab es nicht mehr, sondern es herrschte wieder Liebe. Statt Überlastung der Apostel herrscht Freisetzung zum apostolischen Dienst. In diesem Blättchen, das nehmt ihr bitte mit, wenn ihr rausgeht, Mosaic Family, gilt auch für uns Pforzheimer, da sage ich ja, ich werde mich begrenzen, in Anführungszeichen, auf den apostolischen Dienst. Was bedeutet das? Die Apostel haben damals gesagt, wir wollen Zeit haben zum Gebet und für das Wort Gottes. Das Wort Gottes zu predigen kostet Zeit. Das Wort Gottes weiterzugeben kostet Zeit. Es kostet Mühe, es ist Schwerstarbeit. Du investierst Zeit, es nimmt Zeit. Und Gebet, ist Gebet nicht Sache von everybody? Wisst ihr, ich kann dir sagen, ich arbeite so viel lieber, als dass ich bete. Und das meine ich. Denn die Bibel meint nicht irgendein Gebet hier, sondern Eintreten für die Gemeinde. Nicht ein Gott segne dieses Essen. Amen. Sondern ich mache mich eins mit der Not von Menschen und ich stelle mich unter diese Not und ich bringe die Not zu Jesus. Das ist Arbeit. Und wenn du es richtig tust, ist es richtig Arbeit. Und Gebet bedeutet vor allem auch Hören von Gott. Wohin möchte Gott uns führen als Gemeinde? Das ist nichts anderes als zu leiten. Statt Überlastung der Apostel war Freisetzung zum apostolischen Dienst. Statt Unterforderung der jungen Mannschaft wuchsen junge Menschen, die tragen konnten, in Verantwortung. In wie vielen Gemeinden wachsen junge Menschen nicht in Verantwortung? Und ich bin so dankbar, dass mein Vater uns dieses Prinzip so ganz anders gelehrt hat. Und unser Jugendleiter so anders gelehrt hat. Wir waren 14 und er hat uns die Verantwortung übertragen und sagte, gründe einen Schülerbibelkreis. 14 Jahre alt. Wenn ich meine Jungs anschaue, dann denke ich, die könnten es eigentlich auch. Ja? Warum denn auch nicht? Du hast Verantwortung für Menschen, die noch gar nicht da sind. Ganz einfach. Für wie viele Leute bist du verantwortlich? Für niemanden. Das ist keine große Verantwortung. Aber wenn du es gescheit machst, bist du auf einmal verantwortlich für 10. Und das ist schon eine große Verantwortung. Bist du am Ende vielleicht sogar für 50 Leute verantwortlich. In der Schule, wo ich war, anderes Land, ich will es nicht vergleichen, waren nach 2 Jahren 100 Schüler da. Und ich hatte die Leitung. Ja, Gott, hilf mir. Und es war kein Problem. Wir hatten eine gläubige Lehrerin, die kam und hat geholfen. Wahrscheinlich hat sie in Wirklichkeit die meiste Last getragen. Aber als junger Mann wusste ich, ich bin der Leiter. Ich habe es gemacht. Das Coole war, unser Jugendleiter sagte, mach mal. Ich übertrage dir die Verantwortung für eine ganze Schule. Ist zwar niemand Christ, aber ich übertrage dir die Verantwortung. Ich habe zu viele Gemeinden kennengelernt, wo man Verantwortung nicht übertragen hat. Und wir wollen Verantwortung übertragen an viele, damit viele mittragen, damit das Reich Gottes. Und die Frage ist, für wen tragen wir? Für die wenigen, die da sitzen oder für die vielen, die da draußen irgendwann mal hier rein sollen? Und nicht nur hier rein, sondern vor allem ins Reich Gottes hinein wollen und hinein sollen. Statt dem Gefühl eines inneren Kreises wuchs das Gefühl von, wir alle sind Gemeinde. Kennt ihr dieses Gefühl, du kommst irgendwo rein und du stellst ganz fest, das sind die fünf, die hier so wirklich, wirklich, wirklich dazu gehören. Und du überlegst dir, wie kannst du der Sechste sein? Aber so war Gemeinde nie gedacht, dass es da fünf gibt und dann bist du der Sechste und du kommst nicht rein. Gemeinde war nicht gedacht von einem inneren Kreis, sondern wir sind, du bist, ich bin, wir alle sind Gemeinde. Amen. Wir sind Gemeinde. Und wenig später lesen wir von Erweckung, losgetreten von dem großen Apostel Petrus. Nein, losgetreten von dem Diakon, der vorher gar keine Rolle gespielt hat, aber der bereit war, jetzt zu dienen, der Gemeindemanager wurde, der anfing, Dinge zu ordnen, zu strukturieren, ja, praktisch anzupacken. Und Gott geht nicht hin und sagt, Philippus, dich kann ich nicht gebrauchen, weil du kein Apostel bist, sondern Gott gebraucht den Philippus. Gott gebraucht den Stephanus. Und Erweckung wird möglich. Warum? Weil Gott jeden von uns gebrauchen möchte. Wisst ihr, das, was ich in meinem Leben gesehen habe, und ich bin schon ein paar Jährchen alt, da hat Gott fast immer die Leiter gebraucht. Aber wenn du genau hingeschaut hast, gab es ein paar wenige fleißige Bienchen, die waren eigentlich die Ursache. Und wir Leiter durften das so ein bisschen kanalisieren und dafür sorgen, dass das Gute nicht erwürgt wird, sondern weiter wächst. Ich bete für junge Menschen, die hier aufstehen, die ein Teil der Lösung sind. Und ich bete für alte Menschen, die sagen, wir sind nicht alt, sondern wir sind immer noch ein Teil der Lösung. Ich bete, dass wir den Geist des Kalebs anziehen, dass wir sagen, Gott, und jetzt erst recht. Vielleicht haben wir noch 5 Jahre, aber es sollen die besten Jahre unseres Lebens sein. Was tust du mit deinem Leben? Mit diesem wertvollen Leben? Als Familie haben wir neulich einen Film gesehen von einem jungen Mann, der mit 17 Jahren die Diagnose hat, dass er sterben wird. Er hatte Krebs schon viele, viele Jahre, hatte, glaube ich, 17 Chemotherapien, 17, wie nennt man das, Chemo? Genau, und ist jetzt gerade frisch verliebt und bekommt wieder so eine Therapie und auf einmal wird klar, das wird seine letzte sein, seine Tage sind gezählt. Und die Frage ist, wie geht er damit um? Und er sagt, und ich werde die letzten Tage, die letzten Monate meines Lebens so genießen, als wären sie alles, weil sie alles sind. Ich werde das Beste daraus machen. Wie viele Jahre haben wir noch? Ich bin 44 Jahre alt, werde bald 45. Vielleicht habe ich noch 45, vielleicht habe ich noch 55 Jahre hier auf diesem Planeten Erde. Vielleicht habe ich noch 2 Tage. Gott weiß es. Vielleicht heute Abend, wenn ich nach Ulm fahre. Ich habe keine Angst davor. Ich habe auch keine Angst vor der Ewigkeit. Warum denn? Der Himmel wird wunderschön sein. Warum? Weil ich ein Leben am Kreuz gelebt habe und ich werde nicht aufhören, ein Leben am Kreuz zu leben. Sich zu erniedrigen, und damit höre ich dann auf für heute Abend, bedeutet, sich etwas sagen zu lassen. Wer lässt sich gerne was sagen? Danke für eure Hände, ihr wart wenigstens ehrlich. Ich lasse mir nicht gerne was sagen. Ich bin ein Mensch wie du. Aber die Wirklichkeit ist, alle Menschen sagen mir was. Meine Kinder kommen, meine 7-jährige Tochter kommt und sie sagt mir was. Und meistens hat sie recht. Und dann sage ich nicht, du bist 7 Jahre alt, ich bin 45, wer bist du? Sondern ich höre an, was sie mir zu sagen hat. Und weil sie mir nahe ist und weil sie mich gut beobachtet, höre ich genau hin. Du musst dir nicht jeden Stiefel anziehen, den du hörst. Nicht alles, was Menschen sagen, stimmt. Aber du darfst hinhören und sagen, Gott, stimmt es oder nicht? Ich liebe die Esther in der Bibel. Ich liebe sie, weil sie eine Haltung hat von, obwohl ich weiß, wer ich bin die Schönheitskönigin. Und das war sie. Obwohl ich weiß, wer ich bin, lass ich mir was sagen. Und zwar was Ordentliches. Hört mal zu. Bilde dir ja nicht ein, dass du vor allen Juden entrinnen wirst, weil du in des Königs Hause bist. Denn wenn du unter diesen Umständen schweigst, so wird den Juden von einer anderen Seite Trost und Rettung erstehen. Du aber und deines Vaters Haus werden umkommen. Wer weiß, ob du nicht um dieser Umständen willen zum Königtum gekommen bist. Jemals so mit dir geredet? Mit mir noch nie. Und ich kann dir sagen, wenn ich heute Abend so mit dir reden würde, dann wäre das vermutlich dein letzter Abend hier in der Ecclesia Pforzheim. Du würdest sagen, die haben solch einen unverschämten Pastor. Also so frech, das geht ja gar nicht. Sie ist die Königin. Sie ist kein kleines Mauerblümchen. Sie ist nicht ein Bettler am Straßenrand. Sie ist nicht eine Person, wo andere frech mit ihr umgehen, sondern sie ist die Königin. Und zwar nicht irgendeine Königin, sondern die Königin des Weltreichs. Und da kommt tatsächlich irgend so ein Typ daher, und er ist ihr Onkel. Aber nichtdestotrotz irgend so ein Typ daher und sagt, wenn du jetzt nicht. Und was erwartet er von ihr? Er erwartet, dass sie bereit ist, ihr Leben einzusetzen. Er sagt, du bist die Lösung und du allein. Gott hat dich in diese Position gebracht, dass du jetzt für dein Volk eintrittst. Das Schlimme am Rassismus und das Schlimme an diesen Hass gegenüber den Juden ist, dass dieser Hass nicht gegenüber ihr Tun, sondern gegenüber ihr Sein ist. Und das ist auch das Schlimme am Rassismus. Du wirst nicht angeprangert für das, was du getan hast. Du hast die Ehe gebrochen, deswegen wirst du angeprangert. Du hast gestohlen, du warst neidisch, du bist, keine Ahnung, dreckig, deswegen wirst du angeprangert. Sondern du wirst angeprangert für etwas, was du bist. Schräg, oder? Kann eine Katze was anderes als Katze sein? Kann ein Mensch anders als Mensch sein? Kann ein Jude anders als ein Jude? Kann ein Deutscher anders als ein Deutscher sein? Nein, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und ich hoffe, du bist stolz, ein Pole zu sein. Und ich hoffe, du bist stolz, ein Jude zu sein. Warum? Weil Gott dich als solches geschaffen hat. Und ich hoffe, du bist stolz, eine Frau zu sein. Und ich hoffe, du bist stolz, ein Mann zu sein. Warum? Gott wollte dich als Mann. Gott wollte dich als Frau. Gott wollte dich als Deutscher. Gott wollte dich so. Aber die Menschen prangern dich dafür an. Und dann merken wir, welcher Geist dahinter ist. Ein Geist des Todes. Der Teufel selbst ist dahinter. Und dieser Teufel wirkt und wirkt und hört nicht auf zu wirken. Gott wirkt auch. So und wieder waren die Juden auf der Abschussliste. Und zwar ordentlich. Sie sollten alle sterben. Der Plan war gemacht. Und dieser Mardochai wusste, dieser Tag ist kein besonderer Tag. Dieser Tag ist nicht irgendein Tag. Sondern dieser Tag, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wehe uns. Gibt es eine Lösung? Es gab eine Lösung, die Esther. Und er geht hin zur Königin und sagt, Esther, hör gut zu, heute ist dein Tag. Und ich sehe die Esther und sie schaut ihren Onkel an und sagt, Onkel, du hast recht, heute ist der Tag. Und ich werde Frau sein und ich bin mutig und ich stehe auf meine Beine und ich werde die Waffen einer Frau einsetzen und ich werde mit den Waffen einer Frau für mein Volk kämpfen. Und das hat sie getan. Wer die Geschichte kennt, der weiß, am Ende hing jemand anders am Galgen, aber nicht die Juden, sondern derjenige, der einen bösen Plan mit den Juden hatte. Amen. Warum? Weil Esther sich was sagen ließ. Lässt du dir was sagen? Aber ich bin schon immer hier in der Church. Lass ich mir was sagen? Nein, wir dürfen uns was sagen lassen. Das ist es, was es bedeutet, sich zu erniedrigen. Warum? Weil keiner von uns das gerne tut. Wir möchten gerne alle Chefs sein. Wir möchten gerne selbstbestimmt sein. Dass jemand kommt und sagt, du mach mal ein bisschen halblang. Das wollen wir nicht. Mach's mal anders. Spätestens, wenn es konkret wird, solange es theologisch ist, ist es nett. Wenn es konkret wird, sagen wir, ouch, das tut aber jetzt weh. Soll ich mir wirklich was? Ja, du sollst dir was sagen lassen. Warum? Weil du ein Diener Christi bist. Und es geht weiter. Jetzt könnten wir ganz viele andere Sachen aufzählen. Sich zu erniedrigen bedeutet, auf Rache zu verzichten. Sich zu erniedrigen bedeutet, seinen Reichtum, seine Stellung, seine Schönheit, seine Begabung, seine Intelligenz, sein Leben als nicht zu erachten. Aber von Jesus heißt es, und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und da lesen wir in Johannes, und diese Verse gebe ich euch noch mit, jetzt ist meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Jesus steht vor dem Kreuz, was ich vorhin schon sagte, und sagte nicht, super, sondern sagt, meine Seele ist erschüttert. Ich bin gar nicht begeistert. Aber was soll ich denn sagen? Ich bin doch genau dafür in diese Welt gekommen, für diese Stunde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Also sprich ein Weizenkorn. Irgendwo bleibt ein Weizenkorn. Auf dem Regal ein Weizenkorn, im Bett ein Weizenkorn, im Himmel ein Weizenkorn. Aber wenn es in die Erde fällt, geschieht ein Wunder. Es stirbt. Und aus diesem Weizenkorn wird eine neue Weizenpflanze. Und dieser eine Weizenkorn bringt, wir wissen es alle, hunderte von Körnern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird mein Vater ihn ehren. Das Weizenkorn Jesus ist in die Erde gefallen und hat millionenfach Frucht, vielleicht milliardenfach Frucht gebracht. Anbeter auf der ganzen Welt. Das Weizenkorn Stephanus ist in die Erde gefallen und hat Frucht gebracht. Das Weizenkorn der Missionare, die vor über 120 Jahren nach Kamerun ausgewandert sind. Und sie sind ausgewandert, hört gut zu. Nicht mal, ich fliege mal kurz für 3 Wochen und schau mal, wie cool das ist dort. Lerne eine andere Kultur kennen und dann komme ich wieder zurück. Sondern sie sind ausgewandert mit ihren Särgen. Sie wussten, die Gruppe vor mir, sie sind alle gestorben innerhalb von 3 Monaten. Aber wir gehen dennoch dorthin. Da hast du einen ganzen Friedhof von Missionaren. Und sie haben gelebt 2 Wochen. Sie haben gelebt 3 Monate. Sie haben gelebt 8 Monate. So blöd. Wie kann man nur so dumm sein? Und in diesem Land gibt es, ich weiß nicht, wie viele Millionen Christen. Warum? Das Weizenkorn, das in die Erde fällt, bringt Frucht. Sie haben die Frucht selber gar nicht gesehen, aber es bringt Frucht. Und das ist dasselbe in der ganzen Welt, dort, wo Menschen bereit waren zu sagen, und ich gehe den Weg des Kreuzes, da haben die oft gar nicht selber gesät, nicht selber geerntet, sondern sie waren die Saat. Aber die Saat ist aufgegangen. Du und ich, wir sind nicht eingeladen, unbedingt zu sterben. Von den Aposteln sind auch nicht alle sofort als Märtyrer gestorben. Es gibt so viele Christen, die leben und leben und leben. Aber wir sind dennoch eingeladen, ein Ja zum Kreuz zu haben. Warum? Weil das der Weg der Erhöhung ist. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist. Amen. Ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und wenn wir an Jesus denken, dann denken wir nicht an den Reichen, dann denken wir nicht an den Herrlichen, dann denken wir nicht an den Schönsten, sondern wir denken an den, der sein Leben gelassen hat für uns, oder? Er ist der Schönste, er ist der Reichste, er ist der Herrlichste, er ist der Mächtigste. Aber was berührt unser Herz? Ganz ehrlich, mein Herz berührt, dass er sein Leben für mich gelassen hat. Lass uns beten. Vater, und das, was du für uns Menschen getan hast, dass du dein Bestes gegeben hast, dass du selbst Mensch geworden bist, dass du gestorben bist. Jesus, das, was du getan hast, dass du bereit warst, ans Kreuz zu gehen für uns, das berührt und das hört nicht auf zu berühren. Danke für dein Vorbild. Und Herr, ich bete, dass wir es nicht laut posaunen, sondern dass wir es im Alltag, im Kleinen buchstabieren. Dass wenn unser Partner uns etwas sagt, unsere Frau uns etwas sagt, dass wir nicht sagen, aber ich bin der Herr Maus, sondern dass wir uns das sagen lassen. Dass wenn unser Kind uns was sagt, dass wir uns was sagen lassen. Dass unsere Eltern, unser Vater uns was sagt, dass sie uns was sagen lassen. Gott, und wir müssen uns nicht jeden Schuh anziehen. Wir sind keine Sklaven der Menschen, sondern wir sind deine Diener. Aber wir dürfen andere wahrnehmen. Wir dürfen sie hochachten. Wir dürfen ihre Bedürfnisse sehen. Wir dürfen ihre Unzulänglichkeiten wahrnehmen. Gott, und ich bete, dass wir nicht gegenseitig uns die Köpfe waschen, was wir Menschen so gerne tun, sondern dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Und an diesem Abend, nachdem wir schon so viele, viele Worte heute gehört haben, aber schon so viele Worte in den letzten Sonntagen und Dienstagen, denke ich, ist es an der Zeit, dass wir eine Entscheidung treffen. Und ich lade dich ein, dass du mal deine Augen schließt vor Gott. Und dass du überlegst, ja, will ich diesen Weg auch gehen. Vielleicht sind wir hier alle Christen, dann ist es umso besser. Aber vielleicht bist du hier ein Teil dieses Kurses und du bist interessiert an diesem Jesus. Und du spürst, hey, eigentlich ist dieser Jesus noch nicht mein Gott. Ich habe dieses kleine Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig, noch nicht gesprochen. Aber heute ist der Tag, wo ich dieses Gebet sprechen sollte. Dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir und mit allen anderen, die hier sind, zu beten. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ist da irgendjemand, der sagen möchte, Jesus, ich komme zu dir, ich brauche dich? Werden wir unsere Augen geschlossen haben, dass du dich melden. Und das sagen, Jesus, ich komme zu dir, ich brauche dich. Ich frage dich und ich frage noch einmal, wenn du dein Herz öffnen möchtest, dann sei nicht feige, sondern sag, hier bin ich, Gott. Darf ich deine Hand sehen? Und die nächste Frage ist mir genauso wichtig. Wir, die wir so viele Jahre Jesus nachfolgen, wollen wir sagen, ja, ich will ein Leben am Kreuz leben. Und an dieser Stelle fände ich es gut, alle unsere Hände zu sehen. Jeder, der sagt, ich will nicht nur hören, was der Prediger Dienstag für Dienstag, Sonntag für Sonntag sagt, sondern ich will es tun. Du darfst dich gerade mal melden, dort, wo du bist, wenn du es meinst. Amen. Danke dir.